der Börsenpodcast.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ja, mein Name ist Ramon Haack. Ich führe das streng regelbasierte Wikifolio Quantissimo. Ich handle hier hauptsächlich währungsbesicherte ETFs auf den S&P 500 in aller Regel und freue mich auf unser Gespräch.
Quantissimo, der Name ist Programm. Du hast einen quantitativen Ansatz. Was bedeutet das? Da steigen wir ein. Auf der anderen Leitung, die Fragen kommen von Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Heißt das keine Emotionen, alles über ETF?
Ja, ganz so leicht ist es nicht mit keiner Emotion. Wichtig ist natürlich, wenn man regelbasiert handelt, dass man versucht, die negativen Emotionen so gut wie möglich auszublenden. Und das heißt einfach für mich, dass ich unterm Strich immer mit mir selbst und meinen Entscheidungen im Reinen sein muss und will. Also man könnte fast sagen, gut schlafen können, das geht mir eigentlich nicht weit genug. Besser ist eigentlich mit sich selbst im Reinen sein, weil ich will mir später nichts vorwerfen müssen. Und natürlich geht es nicht immer nur aufwärts, sondern auch mal bergab. Und wenn es bergab geht, dann müssen die Entscheidungen einfach nachvollziehbar sein und einfach ja quantitativ messbar.
Besser im Reinen sein mit sich selber. Ja gut, jetzt muss man ja den Hörern sagen, ey, du hast ja nur zwei ETFs drin. Und ETFs, ich meine, da triffst du ja keine Entscheidung, das treffen ja andere für dich. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sich mehr ärgert und mehr schlaflose Nächte hat, wenn man nur Aktien handelt und dann ja sind zwei, drei Aktien einfach in Grütze drin, wo man sagt, Mensch, hätte ich doch, könnte ich doch, ne, wäre ich doch schneller raus oder schneller rein. Das heißt, ja, eigentlich müsstest du eigentlich immer gut schlafen können und besser im Reinen sein, weil jemand anders für dich ja eigentlich eine Entscheidung trifft.
Ja gut, im Endeffekt musst du es ja so sehen, dass du bei Wikifolio ja versuchst, einfach bessere Entscheidungen zu treffen als bei einer Buy-and-Hold-Strategie. Ja? Also ich kaufe ja nicht und lasse liegen, sondern ich versuche mit Timing bessere Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu identifizieren. Das ist halt das eine Thema, das Timing, das was ich mache und Einzelaktien. Das wäre ja das Thema Stockpicking, zu sagen, okay, ich suche mir die Aktien raus, die vermeintlich besser laufen, wenn es nach oben geht und weniger schlecht, wenn es nach unten geht. Das ist halt gar nicht mein Ansatz. Ich sage, ich nehme von Anfang an eine Mischung. Ich habe mich für den S&P 500 entschieden. Da sind jetzt die 500 größten in den USA gelisteten Unternehmen drin. Das heißt, da habe ich automatisch schon mal eine gute Diversifikation, also Streuung, und schau mir dann an, wie entwickelt sich der Gesamtmarkt. Also wenn ich jetzt von Markt rede, rede ich vom S&P 500 und versuche mit bestimmten Hilfsmitteln Zeitpunkte zu identifizieren, bei denen es vielleicht besser ist einzusteigen und vor allem vielleicht auch mal besser ist, nicht im Markt zu sein.
Okay. Heißt das, du bist so eine Art, nur so eine Art, der Begriff müsste ein anderer sein, aber so eine Art Dachfondsmanager für ETFs. Und du bist quasi, es gibt ja aktive und passive ETFs, du bist quasi der aktive Part dann?
Also das zweite würde ich unterschreiben mit, ich bin der aktive Part, aber das erste würde ich doch ein bisschen anders sehen, weil ich gar nicht viele unterschiedliche ETFs handle. Also wie gesagt, ich handle hauptsächlich einen ETF auf den S&P 500, der ist währungsbesichert, das ist auch nochmal ein Thema für sich, das mir sehr wichtig ist. Und der zweite ETF, der aktuell im Wikifolio ist, das ist nichts anderes als ein Geldmarkt-ETF für eine Strategie, in der ich aktuell nicht investiert bin. Ja, also okay, ich habe also unterschiedliche Strategien.
Nennen wir es doch mal. Also du hast ein iShare drin, S&P 500, in Euro, wie ich das sehe, und dann hast du einen X-Tracker drin, DBX, quasi ein Overnight-Parkplatz für Geld, oder?
Genau. Und das kommt daher, dass ich einfach unterschiedliche Strategien habe, die sich auf den S&P 500 beziehen. Also ich diversifiziere auch in einzelnen Strategien, die unterschiedliche Ein- und Ausstiegskriterien haben. Und aktuell sind wir so ungefähr mit 2/3 des Kapitals im S&P 500 investiert. Also das heißt, 2 von 3 meiner Strategien sind aktuell im Aktienmarkt mittels ETF auf den S&P 500 investiert. Das ist der iShares und das restliche Drittel, das ist aktuell, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, geparkt im Geldmarkt.
Welche Zinsen hast du momentan auf dem Geldmarkt
Ethereum. Ja, so knapp 2%.
Okay.
Mehr gibt's aktuell nicht, aber man kann im Prinzip einfach schauen, okay, wie ist der aktuelle Ether-Zinssatz, dann noch einen minimalen Aufschlag. Das war dann früher der Eonia, den gibt's ja nicht mehr, aber darauf basiert dann halt einfach diese Verzinsung. Die wird einfach im Prinzip generiert durch ganz kurzfristig laufende Anleihen.
Wie waren denn bisher die Marktbewegungen, also year to date 2025 und ja, der Schock im April 2025 zum Beispiel, wie bist du da gut durchgekommen?
Nicht so gut, muss man ehrlich sagen, aber das gehört auch dazu, ja, sich da an die eigene Nase zu packen und vielleicht aus Ereignissen, die nicht so erfreulich laufen, zu lernen. Also man schaut sich jetzt das Wikifolio an, dann sieht man, okay, bisschen mehr als 4% hinten in diesem Jahr. Und damit kann ich natürlich überhaupt nicht zufrieden sein, ja. Bis zu dem Zollschock im April war eigentlich alles gut und dann wurden die Risikoparameter zu groß. Also meine Handelssysteme sind ausgestiegen. Aus heutiger Sicht kann und muss ich sagen, war der Ausstieg trotzdem richtig, aber er kam etwas zu spät. Ja, das war so ein Learning daraus, dass man das vielleicht ein bisschen früher hätte identifizieren können. Aber das Wikifolio ist halt eben auch darauf ausgerichtet, solche Abwärtsbewegungen so gut wie möglich abzufedern. Aber wie wir wissen, hat sich die Abwärtsbewegung halt, jetzt hätte ich fast gesagt leider, also sie hat sich nicht fortgesetzt, sondern der Markt hat sich ja relativ schnell wieder erholt, ja. Und da konnte sich der Markt einfach vom Wikifolio absetzen und später im Jahresverlauf, weil Saisonalität auch ein Thema ist, auf das ich schaue, haben halt traditionell eigentlich saisonal schwache Monate ganz gut performt. Also August, September waren eigentlich ganz gut. Das Wikifolio war dann hier sehr vorsichtig unterwegs. Und unterm Strich sind das halt einfach entweder Learnings, wo man sagt, ja, da kann ich oder habe ich Verbesserungspotenzial identifiziert, was ich für die Zukunft umsetzen kann. Oder ich sage halt, ja, ich bin mit mir und meinen Entscheidungen da im Reinen, wie ich es eingangs gesagt habe. Und natürlich funktioniert das am Aktienmarkt nicht ohne Schwankungen. Und ich muss auch gewisse Schwankungen selbstverständlich auch nach unten akzeptieren und hinnehmen.
Die Saisonalität greife ich gleich noch auf. Aber du sagtest einen Satz. Du sagtest, die Handelssysteme sind ausgestiegen. Was für Handelssysteme? Wie gehst du davor?
Ja, das ist halt das Thema streng regelbasiert handeln. Also im Prinzip, ich habe ein Analyse-Tool, da mache ich meine Tests mit welchen oder mit diversen Komponenten, was könnte sinnvoll sein, in welchen Situationen einzusteigen, in welchen Situationen auszusteigen. Ich mache dann Backtests, also logisch, vergangenheitsbezogene Kurse sind die besten, die wir haben, die zukünftigen kennen wir nicht, dann wird es auch nur halb so viel Spaß machen. Also schaue ich einfach zurück. Und es ist schon wahrscheinlich, dass Marktteilnehmer in ähnlichen Situationen noch wieder ähnlich reagieren werden. Ja, im S&P 500 bis zum Jahr 1950, so lange rechne ich das Ganze zurück und schaue, wie hätte die Herangehensweise zum Beispiel Thema Saisonalität funktioniert in der Vergangenheit. Und dann ja, setze ich das im Prinzip live um, weil ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass das in Zukunft dann auch gut laufen könnte, also zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit, als wenn es in der Vergangenheit schon schlecht gewesen wäre.
Okay, so weit gehst du zurück. Also Saisonalität, wovon ist momentan auszugehen? Manche sagen ja schon, ey, die Jahresendrallye hat eigentlich schon längst begonnen. Was ist deine Theorie für den Backtest für die Zukunft?
Also schon längst würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es gibt ja diverse Seiten, auf denen man im Internet schauen kann. Das ist auch in der Regel kostenfrei, wo man sich Saisonalitäten zumindest für die letzten paar Jahrzehnte anschauen kann. Und da sieht man natürlich schon, dass ab Oktober, also im letzten Quartal des Jahres, in dem wir ja jetzt schon drin sind, die beste Phase, saisonal beste Phase des Jahres startet. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen runterbrechen und sage, okay, ab Ende Oktober bis Anfang Januar, das habe ich direkt zurückgerechnet, als besten Zeitraum identifiziert. Und da ist es so, ich habe gesagt, seit 1950, da sind wir jetzt ungefähr ja, so bei 74, 75 Jahren. Und da kommen wir sogar in diesem Zeitraum auf eine 85-prozentige Trefferquote für steigende Kurse. Ja, also wenn ich mir einfach jedes Jahr seit 1950 im S&P 500 anschaue, guck mir an, wie ist das gelaufen, im Zeitraum Ende Oktober bis Anfang Januar und dann waren wir in 85% der Fälle positiv und in den restlichen 15% eben negativ.
Das heißt, du hättest eigentlich, naja, Januar glatt stellen können, Parkplatz, Urlaub machen und dann kommst du im Oktober wieder zurück oder wie und dann nimmst die Performance mit. Würde auch funktionieren, oder?
Also es würde auch funktionieren, aber du würdest damit halt den Markt nicht schlagen, weil die anderen 9 Monate des Jahres, die sind natürlich auch noch da und da würde man wahrscheinlich ziemlich sicher sogar zu viele Chancen liegen lassen, wenn man sagen würde, naja gut, ich nehme jetzt nur die letzten 3 Monate des Jahres oder ja, es sind ja eigentlich nur 2,5 von Ende Oktober bis Anfang Januar, aber isoliert betrachtet ist es halt wirklich der beste Zeitraum und vielleicht können wir es so ausdrücken, dass man sagt, den würde ich auf keinen Fall aussparen wollen.
Ja. Kommen wir zur Volatilität. Schön, wenn es die gibt, passt aber nicht unbedingt immer für jeden Trend. Also was tust du bei fallenden Kursen beziehungsweise bei Abwärtsbewegungen? Und pack da gleich noch eine Frage, eine vierte Frage obendrauf. Glaubst du, dass die KI-Blase vielleicht platzen könnte? Gibt es vielleicht sogar keine KI-Blase?
Also zur ersten Frage, Volatilität ist für mich das Haupt-K.O.-Kriterium, hohe Volatilität, muss ich ja sagen, ist für mich das Haupt-K.O.-Kriterium. Also das heißt für mich, wenn ich hohe Volatilität am Markt identifiziere, dann möchte ich nicht im Markt drin sein, weil traditionell ist ja so, wenn Märkte schnell und heftig fallen, dann schießt die Volatilität nach oben. Jetzt muss man
Aber wann ist für dich hoch? Ich meine, wir kennen Börsentage. Trump hat mal wieder Schnupfen, ist mit linken Fuß aufgestanden und schon sausen nach irgendwelchen Kommentaren S&P 500 1000 Punkte runter und 2 Tage später wieder 1000 Punkte rauf. Also wie kannst du da vorher reagieren?
Ja, gibt mehrere Anhaltspunkte. Ja, vorher reagieren ist schwierig, da hast du recht. Aber oftmals ist es halt so, dass wenn es mal solche Schocks gibt, dass es dann weiter heftig nach unten geht, war in der Vergangenheit zumindest so. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück und sage, okay, was habe ich jetzt identifiziert als Warnsignal? Ja, da sind wir noch nicht unbedingt beim Thema Volatilität. Und zwar schaue ich mir an, wenn es sogenannte Gaps gibt, also Kurslücken, Kurssprünge, die eine gewisse Größe haben, dann ist das für mich schon mal ein Warnsignal und ich beobachte den Markt weiter, schaue dann in zweiter Linie, wie geht's weiter, geht die Abwärtsbewegung weiter, steigt die Volatilität weiter an. Du hast mich gefragt, was sind für dich Kriterien? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, also ich kann Volatilitätsindizes anschauen. Auf den DAX wäre das der VDAX New. Jetzt handle ich den S&P 500. Das ist dann der VIX oder VIX gesprochen. Und ja, was man auch machen kann und was ich auch mache, sind sogenannte Volatilitätsindikatoren. Zum Beispiel die sogenannte Chaikin-Vola. Da sind wir halt schon ganz tief im Thema drin. Wenn die einen Schwellwert überschreitet, ja, dann.
Ich kann das nachvollziehen, aber hast du dann immer nur 1, 2 ETFs drin oder hast du dann vielleicht auch 5 mit?
Nee, ganz genau so. Also ich habe immer 1, 2 ETFs drin. Also du nimmst jetzt meinetwegen den iShares S&P 500, den ich jetzt drin habe und den schneidest du sozusagen in 3 Teile, was das Investitionsvolumen von mir angeht und dann sage ich, okay, 1/3 Strategie 1, das 2/3 Strategie 2, das 3/3 Strategie 3 und dann bin ich halt entweder mit, ich mache es jetzt mal vereinfacht, 33, 66 oder 100% im Markt drin. Oder eben draußen oder eben geparkt im Geldmarkt oder was halt auch noch als Komponente hinzukommt, wenn Abwärtsbewegungen sich mal fortsetzen sollten, dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich versuche von fallenden Kursen zu profitieren über sogenannte Short-ETFs. Ja. Gut, das wäre dann jetzt halt nochmal ein dritter, ja.
Okay, verstehe. Also nicht nur Tür auf, Tür zu, so und so viel Prozent rein, Prozent raus, den Trend finden, sondern auch vielleicht Short gehen. Schauen wir auf das kommende Jahr. Wir haben ja jetzt einen Präsidenten in den USA. Dann ist es Jahr 2. Wir haben vorhin von Zyklen gesprochen. Siehst du auch übergeordnete Zyklen, wie zum Beispiel Präsidentschaftszyklus in Mehrzahlen? Oder bringt Trump alles durcheinander?
Nee, ich sehe es schon, weil es wurde, wenn man so eine lange Periode historisch beobachtet, auch schon einiges in der Vergangenheit durcheinander gebracht, ja. Und ich sag halt immer, das Wikifolio besteht jetzt seit, ich weiß nicht, 2,5 Jahren. Das ist einfach ein verschwindend geringer Zeitraum im Vergleich zu einer langen Historie, die wir ja schon
zu den 75, die du da betrachtest, ja.
Ganz genau. Und wenn man halt Zyklen anschaut, wie zum Beispiel den US-Präsidentschaftszyklus, dann ist das einer, der über wirklich sehr, sehr lange Perioden schon auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Vielleicht sage ich ein paar Worte einfach dazu. Da macht man im Prinzip nichts anderes, als die Amtszeit eines US-Präsidenten in 4 einzelne Jahre aufzuteilen, also Vorwahljahr, Wahljahr, Nachwahljahr und Zwischenwahljahr. Und wie gesagt, der Zyklus hat historisch sehr, sehr konstant und gut funktioniert. Und demnach ist halt das Vorwahljahr das Beste dieser 4 Jahre und eben das Zwischenwahljahr, dass das am schlechtesten abgeschnitten hat. Und nächstes Jahr kommen wir halt eben in so ein Zwischenwahljahr. Und ich sag ganz ehrlich, ich traue den Märkten schon länger nicht mehr. Ja, also auch wenn ich regelbasiert handel und so, ja, manchmal auch ein bisschen konträr zu meinem Gefühl. Aber zweistellig positive Performances pro Jahr, wie wir sie in den letzten Jahren halt gesehen haben in den großen Indizes, die werden sich halt nicht ewig fortsetzen können. Ja, und sollte es wirklich so sein, dass dieser Zyklus einfach wieder bestätigt wird oder die Historie bestätigt und eine sich fortsetzende Abwärtsbewegung auftritt, dann sehe ich schon große Chancen, vor allem für meine Strategien, diese deutlich entweder abzufedern, indem man eben nicht im Markt ist, oder, wie wir auch schon kurz angerissen haben, sogar davon zu profitieren, indem man halt von den fallenden Bewegungen profitiert oder draufsetzt.
Ramon, dann danke ich dir. Jetzt hätte ich fast vorgeschlagen, dann lass uns doch mal in 75 Jahren auf jeden Fall ein Interview führen. Schaffen wir das? Das wäre 2100. Vielleicht sollten wir in Long Term vielleicht in 30 Jahren, das könnte man schaffen vielleicht, also von meiner Seite aus ein Interview führen und dann sowieso demnächst wieder hier beim Wikifolio Podcast in einem halben Jahr. Ich bedanke mich und ich bin gespannt, ja, wie die Saisonalität 2025 endet und ja, ob es vielleicht doch einen ordentlichen Rücksetzer gibt bei diesen ganzen KI-Werten. Danke dir.
Vielen Dank.
Der Börsen-Podcast.
Wikifolio.com. Die Top-Trader-Strategie.